da ist Ibiza mit deinen Jungs so ein Wochenendtrip, du bist einfach in einer ganz anderen Stimmung, du lässt die Sau raus, Ibiza ist nur einmal im Jahr, ist so dieser klassische Spruch da.
Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Barfuß.
Weil?
Weil Badelatschen immer irgendwo liegen, nur nicht da, wo ich gerade bin.
Das war die Antwort von Tino. Tino Piontek ist heute zu Gast, aber du bist ja viel bekannter als Purple Disco Machine und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr, dass du heute unser Gast im Podcast bist. Also erstmal herzlich willkommen, Tino.
Hi, ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Und ja, du bist 41 Jahre, kommst aus Dresden, bist gerade nicht im Tonstudio, wie man sieht, sondern
zu Hause, genau, im Homeoffice, ja. Also die meiste Zeit bin ich jetzt schon im Tonstudio, seit einem Jahr gut, aber versuche jetzt auch oft wieder zu Hause zu sein und so die Wohnung zu genießen.
Ja, okay. Und wir kennen deine Songs aus dem Radio, die laufen querbeet etc. Werden gleich auch noch mehr darüber erzählen bzw. Sprechen. Und aber wir machen es ja am Anfang immer so, dass wir den Gast dann, der für uns alle erstmal neu ist, besser kennenlernen, indem wir da so ein paar Querbeete entweder oder Fragen haben. Und die warten jetzt erstmal auf dich.
Okay, ich bin gespannt.
Jetzt wird's spannend. Tino, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
Sonnenuntergang.
Weil?
Weil ich bei Sonnenaufgang meistens schlafe. Ich hasse zeitig aufstehen und von daher sind Sonnenaufgänge eher was für andere, die gern 5 Uhr aufstehen wollen.
Was heißt denn zeitig aufstehen?
Ich meine, ich bin jetzt kein Langschläfer, ich habe 2 Kinder, von daher 8 Uhr ist schon am Wochenende so das Maximum, was wir uns erkämpft haben bei unseren Kindern, aber 7 Uhr ist dann so die Regel, ja. Aber selbst da ist die Sonne ja dann schon da.
In der Regel schon. Dann, wenn es ums Auflegen geht, eher Verfechter oder eher Fan vom Dayclub oder eher vom Nightclub?
Ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich Nightclub gesagt. Jetzt bevorzuge ich Dayclub aus den vorhin genannten Gründen, dass ich nachts doch lieber schlafe als... und von daher, umso älter man wird, umso lieber mag ich die Tagesfestivals, weil die passen dann perfekt zu meinem Schlafrhythmus.
Kann ich nur bestätigen. Das ist tatsächlich etwas.
Ich glaube, es ist total wichtig. Und in dem Jahr jetzt gemerkt, wie wichtig ein regelmäßiger Schlafrhythmus ist.
Kann ich euch gleich mal einen Exkurs so geben. Gestern noch einen 90-Minuten-Podcast über Schlafrhythmen und Schlafthemen wie Schlafdruck und Co. gehört. Wenn ihr gleich richtig Lust habt,
gerne.
Nicht mal aufschlauen. Aber vorher ist die Frage wichtiger, wenn du unterwegs bist oder unterwegs sein darfst, bist dann eher der Typ, der mit dem Handgepäck reist oder mit dem klassischen großen Reisekoffer?
Handgepäck. Also, weil ich einfach zu ungeduldig bin. Ich hasse es, irgendwo warten zu müssen. Und wenn ich dann Stunden auf Gepäckbändern stehe oder sitze und wie so oft kommt mein Koffer dann meistens als allerletzter. Und von daher Handgepäck, alles was reingeht. Und als Mann kann man ja auch ganz easy 14 Tage mit einem Handgepäckkoffer reisen.
Nicht jeder, aber da hast du recht. Viele können das auf jeden Fall.
Es gibt ja Laundry Service in fast allen Hotels und da kann man Sachen waschen lassen.
So sieht's aus. Nächste Frage. Lieber produzieren oder lieber auflegen?
Beides. Also ich glaube, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, lieber produzieren, weil ich relativ viel dann zu der Zeit aufgelegt habe. Aber jetzt nach einem Jahr nur produzieren, fehlt mir das Auflegen ungemein. Und ich muss sagen, dass ich schon beides brauche. Zum einen die Songs im Studio produzieren, aber wenn man die fertig hat, will man die dann auch spielen am Wochenende und die Reaktion der Leute sehen, vor allen Dingen vor echten Menschen spielen. Und dies ist dann schon wichtig, einfach auch das Feedback zurückzubekommen.
Verständlich. Nochmal wieder ein Thema, was so utopisch klingt, wenn du im Urlaub bist, ob mit Familie oder ohne, und dann Fotos machen darfst, bist du dann der Typ, der dann das Handy rausholt und die Bilder macht oder hast du eine klassische Digitalkamera dabei?
Ich habe beides. Also ich habe eine Digitalkamera, auch eine relativ gute, auch mit verschiedenen Objektiven und bin schon noch so ein Verfechter, was heißt Analogfotografie, aber zumindest von Kameras. Hab die aber dann einmal liegen lassen und komplett mit allen Objektiven und alles. Hab die zum Glück wiederbekommen, aber nach dem Urlaub. Und seitdem haben wir die Kamera in diesem Ausmaß mit Objektiven nie wieder mitgenommen. Also doch Handy jetzt wahrscheinlich.
Und dann die nächste Frage, wenn man jetzt die Wahl haben sollte oder beziehungsweise vor die Wahl gestellt wird, entweder eine Woche lang kein Fernsehen oder kein Internet haben.
Da ich Internet, Fernsehen habe, ist wahrscheinlich beides schlecht. Aber ich könnte, ohne Fernseher könnte ich leben. Also wir schauen die Woche über wenig Fernseher, fast nur am Wochenende. Von daher, aber ohne Internet wäre Folter.
Gehst du mit ein, oder?
Ja, total. Ich finde, das wirst wahrscheinlich auch 100 Leute fragen können und die werden alle die gleiche Antwort haben. Also ich denke, dass Fernsehen eigentlich im Laufe der Zeit immer unwichtiger wird heutzutage. Und gut, es gibt immer noch irgendwelche Live-Shows oder hier Live-Events, Sport-Events oder sonstiges, die kannst dann halt nur im Fernsehen schauen. Es sei denn, du bist live vor Ort. Das ist aber aktuell auch nicht möglich. Und ansonsten glaube ich, dass der Nutzen vom TV an sich klassischer Natur von Jahr zu Jahr geringer.
Das stimmt, so lineares Fernsehen wird immer unwichtiger. Also vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber mit Netflix und diesen ganzen Streaming-Diensten ist das einfach überholt. Ja.
Dann kommen wir zur absoluten Killerfrage wahrscheinlich für dich. In einem Reisepodcast als DJ nie wieder auflegen oder nie wieder reisen?
Nie wieder auflegen. Also genau, ich würde aufs Auflegen verzichten, aber ich könnte nicht aufs Reisen verzichten. Ich habe jetzt wirklich in den letzten 12 Monaten gemerkt, wie wichtig Reisen ist und es macht mich wahnsinnig, festzustellen, dass überhaupt gar nichts möglich ist. Also nichts, man hat ja immer wenn neue Sachen wieder beschlossen werden, hat man ja diesen Optimismus und schaut im Internet, okay, wo könnte man jetzt hinreisen und stellt frustriert nach einer Stunde fest, es ist einfach nichts. Zumindest so einen halbwegs normalen Voraussetzungen einfach nichts gibt und das frustriert schon ungemein. Von daher, ich könnte aber nicht auf Reisen verzichten den Rest meines Lebens.
Sehr gute Antwort, den 10er kriegst du per Post zugeschickt.
Sehr gut, wie abgesprochen sozusagen.
Ja, genau, richtig. Ja, ist schon tatsächlich interessant, dass jemand, der wirklich, und du machst es ja glaube ich seit mega, also natürlich haben wir dich gestalkt und haben geguckt, was können wir so an Infos rausziehen und haben gesehen, dass du irgendwie seit 1996 schon irgendwie produzierst und hast eine unfassbare Geschichte, kommen wir gleich auch noch zu, aber unterm Strich, dass du dann auch sagst, naja, das Reisen ist dann irgendwie schon wichtiger und dann rennst du natürlich bei uns beiden offene Türen ein, weil, keine Ahnung, so denn das Herz schmerzt wirklich, nicht nur jetzt, weil wir irgendwie auch in dem Bereich arbeiten und natürlich irgendwie auch eine richtig tolle Zeit gerade erleben, beruflicher Natur nicht, sondern weil einfach auch diese alles, was zum Reisen gehört, das macht halt so viel mit der Seele und mit dem Geist, mit was man alles lernt auf Reisen und sonstiges, das darf man alles nicht vergessen und das fehlt schon sehr. Und
wir haben Versagen. Definitiv. Schon die Planung alleine stimmt einen ja so positiv und optimistisch und klar, wie du es schon sagst, die Erfahrung, die man dann sammelt, diese was man alles sieht für Religion, für verschiedene Geschichten auch auf der Welt. Das bereichert ungemein und das das kann ich nur jedem empfehlen, das sich einfach mal anzutun.
Ja, wohl wahr. Jetzt, wie gesagt, seit 1996 produzierst du und bist ja irgendwie schon lange dann im Business und im Geschäft und hast jetzt ja gerade in den letzten Jahren besonders viel Erfolg, glaube ich, auch gehabt und hast ja da auch schon, bisher, glaube ich, mit dem Song Hypnotized bist ja, glaube ich, richtig durch die Decke gegangen. Da die Frage, oder die erste Frage, die ich mir gestellt habe, auch als ich meiner Frau gesagt habe, dass wir mit ihr hier die Podcast-Folge aufzeichnen, die übrigens deine Musik total abfeiert. Ich soll ganz liebe Grüße ausrichten.
Einen schönen Gruß zurück. Guten Geschmack.
Richtig. hat sie gesagt, wie bist du auf den Namen gekommen? Weil da muss ich auch sagen, als ich das erste Mal einen Song von dir im Radio gehört habe, fand ich den Song mega gut und dann hieß es irgendwie der DJ aus Dresden. Ich dachte, was? Purple Disco Machine kommt aus Dresden? Wie geil ist das denn? Und so ist ein Deutscher, cool. Und ja.
Genau, ich glaube, mit der Reaktion werde ich schon seit vielen Jahren konfrontiert, überhaupt mit der Musik, dass ich erstmal aus Deutschland komme und dann aus Dresden. Weil ich glaube, selbst im Ausland wird, werden wir Deutschen musikalisch eher mit Techno und Underground und so mit elektronischen Bereich verbunden. Und da ist es schon große Augen. Und da sehe ich oft große Augen, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland und mache halt kein Techno, sondern eher Funk, House, Disco. Und wie es zu dem Namen kam, es war eigentlich, ich hatte vorher ein anderes Projekt und war dann aber relativ nach 12 Jahren mit dem alten Projekt, hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll und habe gedacht, okay, jetzt wird es Zeit für ein neues Projekt, weil zu viel Erwartungshaltung von allen Richtungen da waren und wollte einfach frisch neu starten und habe wirklich aus Spaß nach einem Namen gesucht. Und das war, ich hatte eigentlich auch gar nicht mehr die Intention, damit groß um die Welt zu reisen, sondern das war so, für mich war meine Musikkarriere damals schon so, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, und alles andere war dann wäre dann zu Bedingungen gewesen, die für mich oder die ich einfach nicht wollte, und habe dann gedacht, okay, verkaufen will ich mich nicht und meine Musik auch nicht. Höre ich auf damit, mache einfach ein Spaßprojekt mit einem Spaßnamen, und der Name war dann so eine Mischung aus Miami Sound Machine, Prince, Purple Rain und Disco, die Musik, die ich dann eigentlich machen wollte wieder, weil das so meine Ursprünge sind. Und und da war das wirklich ein reines Spaßprojekt, und das ging so 2 Jahre gut nebenbei als Spaß. Und nach 2 Jahren war dann von heute auf morgen, hat sich das dann nach dem Song My House geändert, und ab dem, ich glaube, das war 2012 oder 13, ab dem Tag ist es eigentlich, wurde es dann immer verrückter, und bis heute.
Kennen wir. Uns gibt es auch seit 2012. Und von daher, Daniel, da erinnere ich mich jetzt gerade auch an unsere Namensfindung, wie wir auf Urlaubsguru gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr, welche anderen Namen wir noch irgendwie im Repertoire hatten. Weißt du noch irgendwas?
Ach, das waren, also wir haben Synonyme gesucht, wollten auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung aus Urlaub, Reisen, Verreisen mit irgendeinem anderem Nomen haben. Also wir haben auf jeden Fall eine Liste gehabt, 2-3 Seiten, und dann immer wieder geguckt. Wenn es dann wohlklingend war, dann war die Domain meistens schon belegt.
Aber habt ihr es jemals bereut?
Ach, auf gar keinen Fall.
Nie. Also den Namen meinte ich nicht, das Business.
Also den Guru auf gar keinen Fall, muss ich sagen, dass wir es Urlaub genannt haben, also Urlaubsguru und nicht irgendwie Travel-Guru oder so, da muss ich sagen, dass wir es nicht irgendwie internationaler genannt haben, war so in den letzten Jahren vielleicht dann doch, da habe ich zumindest mal hin und wieder drüber nachgedacht, ob das nicht die bessere Entscheidung gewesen wäre, aber hätte Fahrradkette, denke ich mir immer so.
Das ist, wobei man ja sagen muss, dass der Guru im deutschen Sprachgebrauch positiver assoziiert ist als teilweise im internationalen. Also okay. Guru ist bei uns so ein Allwissender in Deutschland. Jetzt in Holland hatten wir die Diskussion, ist das ja eher so ein bisschen Hokuspokus an manchen Punkten. Und dann wird es auch komisch geschrieben. Wenn es der Deutsche ausspricht, klingt es eher wie Rotlicht und nicht wie Guru. Deswegen gibt es auch immer lustige Themen. Oder in der Schweiz.
Also wird das geht zu dem H dann, oder?
Ja, so ungefähr. Aber der Podcast wird ja auch vor 12 Uhr mittags ausgestrahlt, von daher vertiefen wir das jetzt nicht.
Nee, alles gut. Bei mir war es was ähnlich. Also ich habe schon am Anfang, wo das dann, ab dem Punkt, wo das relativ schnell groß wurde, dann habe ich schon gedacht, verdammt, hätte ich mir mal irgendwie mehr Mühe bei der Namensfindung gegeben. Aber mittlerweile bin ich cool damit, und für mich war es auch klar, ich wollte nie meinen persönlichen Namen nehmen. Ich hatte immer Pseudonym, habe nie unter meinem richtigen Namen Musik gemacht. Warum, kann ich gar nicht sagen, das stand nie zur Debatte, aber mittlerweile bin ich auch froh über den Namen, und er gibt mir die Privatsphäre, die ich brauche, um mein Leben zu leben.
Ja, wie ist das Thema Privatsphäre etc., wenn man jetzt als DJ on Tour ist? Ich meine, jetzt hast du gerade selber schon gesagt, dass du irgendwie schon über ein Jahr zu Hause sein darfst, aber ich glaube, davor die Zeit warst du ja auch viel unterwegs, und wie stressig ist dann so ein DJ durch die Welt jetten Job?
Also es ist schon, auch wenn das für viele, ich habe auch viele Freunde, das ist ja mal dieser Spruch, ja, beim nächsten Mal sag Bescheid, dann komme ich mit. Und dann kommen die ein Wochenende mit und sagen, sorry, nie wieder. Das ist ja, ich brauche jetzt eine Woche Urlaub, um irgendwie, weil die dachten dann, wir machen 3 Tage Halligalli und Party und hier. Und am Ende verbringt man 90% der Zeit auf Flughäfen wartend, in Hotelzimmer wartend, das ist nichts mit Stadtbummel und da rumfahren. Das ist schon, die Vorstellung ist schon sehr romantisch und sehr naiv, aber nichtsdestotrotz macht es natürlich trotzdem viel Spaß, wie ich vorhin schon sagte, weil es öffnet natürlich Horizonte, auch in andere Länder zu reisen und sich mit Menschen aller Kulturen zu unterhalten. Und das ist aber auch das, was ich am meisten vermisse, einfach diese diese anderen Kulturen und sich mit anderen Menschen zu unterhalten, die einfach andere Probleme haben. Und dagegen sind manchmal die Probleme, die wir hier hatten oder hatte ich ganz oft, die werden plötzlich so nichtig, so einfach total sinnlos, mit was man sich hier beschäftigt. Und das kann schon einen positiven Einfluss haben. Und das ist schon, Reisen ist schon total wichtig.
Ja, und die, sorry Daniel, sag.
Ich wollte gerade, wo das Wort Kultur gerade gefallen ist, mich hätte mal interessiert, gibt es irgendwie eine Kultur oder ein Partyvolk, wo du sagst, das ist dir ganz tief im Herzen geblieben, wo du sagst, okay, das war irgendwie ein besonderer Moment oder ein besonderes Völkchen?
Es ist Südamerika. Ich kann mich noch entsinnen, als ich mit Purple Disco Machine angefangen habe, war das aber das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Facebook-Seite erstellt. Und da war wirklich von der ersten Minute an fast 80-90% meiner Facebook-Fans die ersten Jahre alle aus Südamerika, ob das Argentinien, Brasilien. Ich habe mich schon gefragt, warum. Deutschland war ganz, ganz weit unten. Eigentlich bis vor 2-3 Jahren war Deutschland noch relativ weit hinten. Südamerika war schon immer und da waren auch die ersten Anfragen, kam aus Südamerika und da habe ich auch eigentlich so meine besten, wenn ich es jetzt musikalisch sehe, auch von Touren und Shows, sind so die besten Shows, weil die, ich weiß nicht, warum meine Musik in Südamerika da so beliebt ist, aber die Südamerikaner sind halt unfassbar open-minded, die sind, es erinnert mich so etwas wie bei uns, so ein bisschen wie in den 90ern, wo die Leute einfach am Wochenende weggegangen sind, in die Clubs gegangen sind, ohne Erwartungshaltung, ohne einfach um Spaß zu haben, um Musik zu hören. Da ging es auch gar nicht darum, was es für Musik ist, ob das jetzt die Musik ist, die man auch unbedingt gerne hören möchte, sondern man ist weggegangen, hat die Zeit genossen, hat sich einfach gefreut und das ist die, ich glaube, dass einfach dieses Verhältnis, die sparen lange, um auf so ein Festival dann zu gehen. Und wenn die auf dem Festival sind, dann lassen die sich einfach völlig frei und genießen das einfach. Und das ist natürlich für einen DJ und für einen Musiker das Beste, was es gibt, wenn die Leute, du siehst, die schon in den Club kommen und mit einem Lächeln im Gesicht einfach froh sein zu können irgendwie. Das ist schon schön.
Aber es ist lustig, finde ich, weil ich hatte mal was über Rammstein und auch Toten Hosen gelesen. Die haben das Ähnliche gesagt. Die sind zwar klar klassisch deutsch, aber die haben auch gesagt, ihre besten Zeiten haben sie in Südamerika erlebt, weil die Leute dort irgendwie, klar, ganz andere Musik, als du sie gerade zelebrierst, aber auch sicherlich, glaube ich, emotionale Mucke. Und die haben auch gesagt, die haben dort Feste gefeiert, die in Deutschland nicht denkbar wären, mit Fröhlichkeit und Ekstase und was auch immer noch dazu gehört.
Genau, wir Deutschen sind halt etwas steif. Also ich fühle mich ja, ich ertappe mich ja selber darin, typisch deutsch zu sein manchmal. Und ich glaube, ich bin, wenn ich jetzt im Club gesehen werde, der klassische Deutsche, der auf keinen Fall auf dem Dancefloor durchdreht und wilde Moves macht, sondern schon eher ganz seriös in der Ecke steht. Und von daher, ich möchte ich mich als Fan in der ersten Reihe auch nicht haben. als DJ, aber das ist schon, wie du es schon sagst, die Südländer, die haben schon ein ganz anderes Temperament. Das ist positiv wie negativ und aber im Party-Sektor ist das schon positiv und die haben so viel Emotion und versprühen so viel gute Laune und positive Energie. Das ist schon für mich als Musiker und gerade wenn man seine eigene Musik spielt, schon wichtig und total schön, dann auch die Energie da zurückzubekommen, gerade nach so einem diese Reisestrapazen bis dahin.
Ja. Tino, bist du Fußballfan, beziehungsweise weiß nicht, begeistert? Fußball begeistert?
Absolut,
oder?
Absolut, okay. Ja. Fußballfan, ja.
Ja, ich nehme mich auch und ich will jetzt auch gar nicht hier auf Borussia Dortmund oder Dynamo Dresden oder sonstiges anspielen, sondern mir geht es darum, dass ich selber als Fußballfan schon sehr, sehr viele Stadien gesehen habe, ob jetzt in Deutschland, in Spanien, in England etc. habe ich ja schon sehr viel auch besucht und gesehen und ich durfte halt 2014 zur Weltmeisterschaft nach Brasilien und habe da dann das erste Mal aus Südamerika kennengelernt und dann halt in Kombination mit Fußball und dadurch, dass ich den Vergleich halt anstreben kann, wie Fußball hier in Europa zelebriert wird und wie es dann in Südamerika der Fall ist, da kann ich das nur, was ihr jetzt gerade gesagt habt, zu 1000% bestätigen. Also die sind so fanatisch und rasten so aus, aber das im positiven Sinne und also da, ich werde es nie vergessen, dann kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, wenn ich, wie wir dann in der Copacabana in Rio waren und dann da mit den ganzen Südamerikanern, nicht nur Brasilianern, sondern auch sehr viele Argentinier etc. da am Strand beziehungsweise eher im Wasser, im Meer zusammen gefeiert haben. Unfassbar, kann man sich an sich kaum vorstellen. Da sind wirklich alle unterwegs und alle begeistert und alle einfach in so einer Euphorie. Und also da durfte ich das einmal sehen, wie Südamerika vom Temperament her tickt. Jetzt zwar in dem Fall Fußball, aber also alle, die irgendwann mal Richtung Südamerika aufbrechen, macht's mit, irgendwie auf Konzerte gehen oder zum Sport gehen oder so. Schaut's euch an, wie die dann da halt wirklich leben. Also mit welcher Lebensfreude halt hier unterwegs sind.
Das ist definitiv. Und da können wir uns Deutschen schon eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht Vitamin D-Mangel bei uns, keine Ahnung, was das Problem ist. Aber da könnten wir schon noch ein Stück uns da was abschauen.
Ja, definitiv.
Aber gibt es da, ich war noch nicht in Südamerika, aber gibt es da nicht da auch nochmal Unterschiede? Weil wir würden jetzt auch nicht sagen, der Europäer, also der Schweizer und den Spanier würde man wahrscheinlich auch nicht in einen Topf schmeißen.
Ja, es gibt schon Unterschiede, aber jedes Völkchen, ob das jetzt Argentiner sind oder Mexikaner, die haben ihre Eigenheiten, klar, aber im Endeffekt, so meine Erfahrung, Musik verbindet ja auch Kulturen und Religion und alles. Wenn ich auf Festivals spiele, ist es eigentlich völlig egal, wo die Menschen herkommen. An dem, wahrscheinlich genauso wie die Erfahrung, die du mit dem Fußball hattest, ab dem Punkt, wo eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Leidenschaft ist, feiern die Leute einfach nur zusammen. Ob das jetzt im Fußballstadion ist oder ob das auf einem Festival ist, da geht es dann auch gar nicht darum, wo man herkommt sondern man genießt einfach die Zeit zusammen und das Südamerikaner können einfach besser genießen, habe ich den Eindruck.
Ja, die können auch besser tanzen, das habe ich nämlich auch gemerkt, wenn das ist wirklich so, wir hatten so eine Airbnb-Bude da mit meinem, wir waren zu zweit mit meinem Kollegen war ich dort und wir sind halt beide so typisch deutsch und haben jetzt auch nicht den besten Hüftsprung, muss ich sagen. Und haben wir unserem Vermieter gesagt, du, lass uns mal irgendwo, sag mal, wo irgendwie ein geiler Club ist, wo es eine coole Party gibt, wo jetzt nicht irgendwelche WM-Touristen sind, sondern wo Brasilianer zum Feiern hingehen. Und hat er uns einen Tipp gegeben, dann waren wir da irgendwie am Wochenende und dann gehst du da rein und du denkst, du bist in so einer riesen, also es ist halt auch ein Club gewesen, aber es sah aus, als wenn es einfach eine riesengroße Tanzschule ist, die sich da trifft. Also irgendwie hat jeder getanzt, jeder konnte tanzen. Die Männer hatten es total drauf, die Frauen, das war eine Augenweide, das war unfassbar. Und wir beide haben uns da so fehl am Platze gefühlt, weil wir gedacht haben, oh, bitte nicht. Und also was heißt bitte nicht, sondern bitte nicht zum Tanzen auffordern oder sonstiges, nicht die Blöße geben und so. Da hat man halt gemerkt, dass die da auf jeden Fall das Feiern und das Weggehen anders interpretieren, als wir das in Deutschland machen, wenn ich dann immer noch weiß, früher, als man noch weggehen durfte und konnte mit einem Getränk in der Hand, kopfnickend irgendwo auf der Tanzfläche stehen, so leicht bewegen. So, das war so meine Sicherheitsvariante. Ich brauchte immer was in der Hand, dann ein Glas
oder eine Flasche,
um sich sicher zu fühlen.
Ja, das ist auch typisch deutsch, so der gerade in diesen Diskotheken früher oder Clubs, dass so dieser Halbkreis um die Tanzfläche und bis ein, zwei Leute sich dann endlich getraut haben, mal in die Mitte zu stürmen, und das braucht es irgendwie. Und in Südamerika, die kommen rein, gehen zur Bar, holen sich ein Getränk und dann sofort auf die Tanzfläche. Also das ist da beim Deutschen, wie du es schon sagst, der holt erstmal Getränk und dann steht er eine Weile und dann muss er erstmal irgendwie sich akklimatisieren, warm werden mit der Umgebung, mit den Leuten, sich Mut antrinken, da mit seinen Tanzmoves loszulegen. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass die Südamerikaner sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen. Die hören die Musik und die fühlen die Musik, die tanzen und denken in dem Moment auch überhaupt gar nicht darüber nach, wie es aussieht und wie das jetzt bei anderen rüberkommt. Und wir Deutschen machen uns da zu viele Gedanken, wie du es schon sagtest, wie deine Tanzmoves da am Ende in einem Land mit Menschen, die du wahrscheinlich in deinem Leben nie wieder sehen wirst, korrekt, macht man sich so viel Gedanken darüber, wie komme ich jetzt rüber, und anstatt einfach sich da der Masse zu fügen und mitzutanzen.
Ja. Ich habe noch einen Vergleich habe ich noch in die Richtung. Und zwar habe ich, also das Konzert meines Lebens war mal tatsächlich Coldplay in Barcelona, Open Air. Und jetzt war ich selber gar kein großer Coldplay-Fan, aber meine Frau. Und dann habe ich ihr Tickets geschenkt zu Weihnachten. Dann sind wir dann zusammen nach Barcelona und dann haben wir uns da dieses Open Air-Konzert gegeben. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn bitte? Weil das war so gefühlt Fußballstadion-Atmosphäre mit ganz vielen Spaniern, die einfach richtig ausgerastet sind. Auch da deutlich emotionaler, als ich es von Konzerten aus Deutschland kenne. Und dann habe ich irgendwie zu Hause allen irgendwie die ganze Zeit, ich glaube, Daniel hat auch irgendwann genug gehört davon, weil ich allen irgendwie erzählt habe, wie geil dieses Konzert war. Und dann sind auch viele hier in Deutschland noch im Sommer auf ein Coldplay zum Konzert gegangen, weil die irgendwie noch auch mehrere Auftritte in Deutschland hatten. Und dann habe ich mir davon Videos angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, wie verhalten ist das denn? Irgendwie so, da kommt ja überhaupt keine Stimmung rüber. Und dann dachte ich, wo ist denn jetzt das Problem? Also es lag ja bestimmt nicht an Coldplay. Die werden ja garantiert das gleiche Programm wie in Barcelona gespielt haben. Und dann haben die irgendwann so eine Live-DVD rausgegeben und die haben sie aufgezeichnet, nicht in Barcelona, das wäre schön gewesen, sondern in Buenos Aires. Da sind wir wieder in Südamerika. Und wenn ihr jetzt einfach spaßeshalber bei YouTube oder so Schnipsel von diesem Buenos Aires-Konzert anschaut und dann irgendwie Hamburg, O2 Arena oder sonstiges, Berlin oder sonstiges, dann schaut's mal. Dann seht ihr den Unterschied. Bei der gleichen Band sieht man schon über Videos allein schon.
Ja. Der klassische Vorher-Nachher-Effekt drin.
Ja, genau, richtig.
So, ja, das stimmt auf alle Fälle. Also ich habe das auch, ich bin vor, ich glaube 2017 war ich mit Jamiroquai auf Tour und da habe ich das dann auch miterlebt, dass wir haben, ich glaube, zwei Konzerte waren in Deutschland, in Düsseldorf, nee, drei, München, Deutschland, München, Düsseldorf und Berlin. Berlin war cool, weil Berlin schon relativ international ist. Düsseldorf, München war ja relativ steif, aber so die anderen, Italien war super, England war super, Spanien war super. Also da habe ich wirklich, das war ja wirklich fast jeden Abend ein Konzert, dann die Unterschiede gemerkt zwischen den Ländern, und da ist mir auch wieder bewusst geworden, wie steif wir Deutschen sind und wie, also auf der einen Seite schön, weil alles perfekt organisiert war, alles was in Deutschland funktioniert, ist einfach Organisation, zumindest bis Corona kam. Und wie gesagt, die Konzerte waren vom ersten Moment an super organisiert, dieser ganze Backstage-Bereich. Das ist Spanien, Italien schon etwas wilder. Aber dafür sind dann die ganzen Emotionen, die Show an sich ist dann schon, wie du es schon sagst. Und Barcelona ist auch eine meiner Lieblingsstädte. Das sind ja auch viele Südamerikaner, die nach Europa kommen ja aufgrund der spanischen Sprache dann oder landen in Barcelona. Von daher bringt die natürlich auch das ganze Temperament dann mit, und das ist, kann ich mir schon vorstellen, der Unterschied.
Ja. Vielleicht haben wir Glück und nach Corona, wenn die Bars und Diskotheken wieder aufmachen und die Clubs, dass hier dann auch alle einfach alle Gedanken über Bord schmeißen und einfach so auf die Tanzfläche stürmen.
Ich glaub's nicht.
Okay. Tja.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja. Und gut, jetzt lass mal kurz den Schwenk von Südamerika wegnehmen und gerne Richtung Europa gehen. Und ich meine, in Europa gibt es ja auch eine Keimzelle des Wahnsinns sozusagen, wo zumindest die elektronische Musik ihr Zuhause hat, das ist ja Ibiza. Und da warst du garantiert auch schon häufiger, und vielleicht kannst du uns mal mit in deine Welt auf Ibiza nehmen.
Ja, ich habe Ibiza relativ spät erst für mich entdeckt. Ich habe früher diesen Hype um Ibiza nie verstanden. Zumindest der Hype, was Partys und DJs angeht. Und hab dann, ich glaube, vor 5 Jahren oder 6 Jahren das erste Mal auf Ibiza gespielt. Und ich habe ab dem ersten Tag, ab der ersten Show, habe ich es dann doch verstanden, was diese Magie drumherum ist. Und hab dann, ich glaube, die letzten 4 Jahre fast, ich glaube, 10-12 Mal dann im Jahr gespielt da, über den Sommer, wie so eine Art Residency gehabt. Und es ist wirklich der einzige Platz, wo man 10 Wochen am Stück spielen kann und 10-mal unfassbar gute Shows spielen kann, weil es einfach jedes Wochenende sind neue Leute. Jeder, der nach Ibiza kommt, ist automatisch in so einem Urlaubsmodus. Das ist schon ein Unterschied, wenn du am Wochenende nach einem harten Arbeitstag einfach in den Club gehst, um dich zu entspannen, um vielleicht Frust abzulassen und wissentlich, du musst vielleicht früh um 10 mit deiner Frau im Rewe stehen und einzukaufen. Da ist Ibiza mit deinen Jungs so ein Wochenendtrip. Du bist einfach in einer ganz anderen Stimmung. Du lässt die Sau raus. Ibiza ist nur einmal im Jahr, ist so dieser klassische Spruch da. Und das genießen die Leute. Und von daher ist einfach volle Ekstase. Ohne Gewalt natürlich, also Ekstase im positiven Sinne. Ja. Und jeder ist einfach in so einem Urlaubsmodus, die tagsüber völlig entspannt am Strand, super Essen, super Wetter sowieso, schöne Strände. Und sobald es dunkel wird, sind die Clubs dann überfüllt und alle sind in einer super positiven Stimmung. Und das hat mich so fasziniert. Und dadurch, dass die Insel auch relativ klein ist, kennt man irgendwann jede Straße, man kennt fast jedes Restaurant und hat das Gefühl, also wenn ich nach Ibiza komme, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr war ja nichts, war es dann schon so ein Stück wie nach Hause kommen, weil man irgendwie den Flughafen kennt, da alles so klein und übersichtlich ist, kannte man den Flughafen, man kannte die Leute, die da arbeiten, die Fahrer, die Hotels kannte man mittlerweile, jede Straße ist man schon mal gefahren und das ist, ich habe auch vor 4 Jahren mit meiner Familie über den Sommer da 2-3 Monate gelebt und das war schon auch mit Familie, mit Kindern kann man da wunderbar leben, ohne überhaupt mit diesem Partytourismus in Verbindung zu kommen. Gerade Santa Eulalia ist wirklich ein schöner Ab vom Schuss, auch für Familien in schöne Gegend und da gibt's so viel zu entdecken. Also ich finde Ibiza fast spannender als Mallorca, um ehrlich zu sein.
Ja, da gibt's ja immer dieses Battle zwischen Mallorca und Ibiza. Ich meine, da gibt's ja viele Vorteile und Nachteile, je nachdem, welche Insel man da ansteuert.
Mallorca ist halt etwas vielfältiger. Ich glaube, durch die Größe und durch die Berge und alles ist Mallorca ist schon noch vielfältiger. Aber wenn man einfach eine Woche oder vielleicht nur ein Wochenende raus will, als junger Mensch, dann ist Ibiza auf alle Fälle schon vorzuziehen.
Ja, nicht nur als junger Mensch. Also ich will mich jetzt nicht mehr als jungen Menschen bezeichnen. Ich war vor 2 Jahren noch für ein Wochenende dort, auch zum Party machen. Wir waren 2 Pärchen, alle 4 schon über 30. Und da haben wir dann halt auch einfach, sind wir, glaube ich, donnerstags abends angereist, bis sonntags geblieben und waren direkt hier, du wirst es dann kennen, im Hardrock Hotel. Mhm. Also sehr mittendrin im Geschehen sozusagen und da waren wir nicht weit weg vom Ushuaia etc. Und da hat sich dann auch wieder bestätigt, was du gerade gesagt hast, Dayclubs sind mega geil, beziehungsweise ist ja auf den Balearen generell so, dass nur bis Mitternacht gespielt werden darf, also Open Air.
Draußen, ja.
Und draußen und war, fand ich, dann auch irgendwie geil, dass man irgendwie 17, 18 Uhr ist man essen gegangen und dann ist man irgendwie 19, 20 Uhr ist man auf die Party gegangen bis 24 Uhr und dann konnte man halt dann irgendwie noch einen Absacker nehmen und dann war man halt am nächsten Morgen wieder fit. Das fand ich dann schon geiler, oder hätte ich wahrscheinlich vor 20 Jahren langweilig gefunden.
Und jetzt, genau, aber die jetzt Insel ist einfach zu schön, um den ganzen Tag dann zu verschlafen und mit Hangover da im Bett zu liegen, weil es ist, da gibt's so viele schöne Fleckchen und kleine Restaurants, die man dann tagsüber erkunden kann. Also das wäre total schade, wenn man sich die Nächte da um die Ohren schlägt und tagsüber nur im Hotel verbringt. Dafür ist die Insel einfach zu schön und hat sie auch abseits von diesem ganzen Partytourismus wirklich viel zu bieten.
Ja. Ist dann auch wieder lustig, oder? In Deutschland ist das eigentlich so, dass man um Sperrstunde aussetzen kann, teilweise bis 6 oder 7 Uhr feiern kann und gefühlt musst du die Leute aus der Disco schubsen, damit sie dann um 10 Uhr verkatert im Rewe stehen und auf den schönen Flächen dieser Welt ist dann um 12 Uhr Ende im Gelände.
Das stimmt. Das stimmt, aber dafür haben sie da ihre Siesta, die unantastbar ist. Und da wirst du in der Zeit wirst du dann wie bei uns in der Sperrstunde auch keinen irgendwo sehen. Aber die leben einfach oder die lieben das Leben. Und es gibt ja auch diesen Spruch, dass wir Deutschen leben, um zu arbeiten und die arbeiten, um zu leben. Und das ist einfach, ich glaube, das sagt alles. Das ist dieser große Unterschied. Und dass wir wie teilweise wir Deutschen schon, vielleicht wären wir auch so groß, dass wir wie Lemminge im Hamsterrad da irgendwie um uns Sachen leisten zu können, arbeiten. Aber die leben einfach.
Tja. Warum? Wobei du dann ja Ibiza jetzt ansprichst. Ich selbst war da noch in keinem Dayclub, aber wenn man dann die Preise, glaube ich, bedenkt oder auch die Abendpreise, dann muss, glaube ich, auch der Spanier ein bisschen arbeiten, um sich den Eintritt leisten zu können.
Definitiv. Also viele Spanier sieht man da nicht, das stimmt schon. Und ich habe Ibiza, viele Locals sind das sowieso nicht. Jeder, der da irgendwie Local ist, der hat irgendwas mit diesem Tourismus zu tun. Und das stimmt schon. Also man merkt es gerade, ich lese auch auf Berichte jetzt, dass gerade auf Ibiza, dass es schon richtig Probleme gibt, die da leben, dass die jetzt teilweise in Suppenküchen irgendwie sich ihr Essen holen müssen, weil am Ende seit einem Jahr ja kein Tourismus ist. Und wenn man nur davon lebt, dann wird es schon schwer. Und von daher bin ich gespannt, wie es dieses Jahr aussieht. Aber groß positive Tendenzen sehe ich da nie.
Dann kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema in den letzten Wochen, das sogenannte Travel Shaming. Ich weiß nicht, ob du den Begriff überhaupt schon mal irgendwo gehört hast. Also wir in der Touristik werden quasi jeden Tag damit konfrontiert.
Was bedeutet Travel Shaming?
Travel Shaming bedeutet im Endeffekt, dass man, du wirst bestimmt auch Freunde und Bekannte haben, die tatsächlich auch in diesen Zeiten reisen, das aber nirgendwo gerade publizieren. Die es nicht publizieren, weil sie ansonsten in Anführungsstrichen den Shitstorm ernten. Und weil es ja moralisch nicht vertretbar ist, in diesen Zeiten zu reisen. Da gibt es halt auch welche, die dann sagen, ja, man muss ja solidarisch sein mit den Leuten hier in Deutschland, die sich aufgrund von der Pandemie und durch die finanzielle Krise das Reisen nicht erlauben können. Und dann sagen wir halt immer, oder ich jetzt in dem Fall, sage dann auch immer, ja, dann schaut bitte in die anderen Länder. Also habt bitte nicht nur die deutsche Brille auf, dass hier in Deutschland viele sind, die sich vielleicht gerade Urlaub nicht leisten können, was ja auch scheiße ist, gar keine Frage. Aber wie du schon gesagt hast, zum Beispiel auf Ibiza gibt es Leute, die einfach so am Arsch sind, sorry für die Wortwahl, aber es ist dann halt so, die dann in die Suppenküche müssen, weil um irgendwie was zu futtern zu bekommen, weil die werden dann vom Staat nicht so subventioniert wie wir hier dann noch in Deutschland, Gott sei Dank. Und das ist in anderen Ländern, wenn du jetzt mal weg vom Partytourismus gehst, sondern irgendwie Richtung Ägypten schaust oder sonstiges, die auch da die großen Touristen Hochburgen haben und da gibt's dann diese lokalen Märkte, wo du dann ganz klassisch dein Souvenir kaufen kannst oder so. Ja, die Leute, die da eigentlich auf dem Markt ihre kleine Bude haben und hoffen, dass du irgendwie ein Souvenir kaufst. Wenn da keine Touristen sind, die Souvenire kaufen, dann haben die einfach nichts zu futtern und dann haben die gar nichts im Kühlschrank. Und von daher muss man immer, finde ich, beide Seiten der Medaille betrachten, ob man jetzt in der Zeit reisen darf, sollte oder nicht. Weil mag sein, dass es in Deutschland auch viele gibt, die es gerade finanziell nicht schaffen. Was wie gesagt auch echt uncool ist. Aber auf der anderen Seite gibt es Leute außerhalb von Deutschland, die ohne Tourismus und ohne Touristen irgendwie kaum was zu futtern haben, was nochmal ganz anders reinschlägt in die Geschichte.
Definitiv. Und am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin da schon auf deiner Seite, dass man da mehrere Ebenen beleuchten muss. Ist ja wie das gleiche Problem haben wir jetzt mit dieser ethischen Frage, ob schon Geimpfte jetzt Privilegien haben sollten, in Restaurants gehen sollten, vielleicht auch wieder in Theater gehen sollten. Auf der einen Seite kann man natürlich schon argumentieren, dass es vielleicht ungerecht für die Leute, die noch kein Impfangebot bekommen haben, ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass diese Theater und Restaurants ja auch von irgendwas leben müssen. Und wenn die zumindest die Möglichkeit haben, jetzt Leute zu bewirten, die schon geimpft sind, ist vielleicht wieder auch die Möglichkeit, dass Theater vielleicht dann doch überleben, gerade Kleinkunst wieder eine Chance hat zu überleben. Am Ende ist es das gleiche Problem. Und die Wirtschaft, für die muss ja auch angekurbelt werden. Und am Ende, wenn jetzt alle sagen, aus Solidarität geht gar keiner. Wir gucken jetzt einfach zu, wie Restaurants, wie Theater, wie Kinos pleite gehen, obwohl die Hälfte von uns vielleicht schon gehen könnte. Weiß nicht, ob das der bessere Weg ist. Klar bin ich für Solidarität, aber man muss das schon irgendwie, man muss die Balance dann finden und das abwägen, wie großen Schaden man damit anrichtet.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Daniel, was ist deine Meinung?
Ja, wir haben da schon diskutiert. Ich bin da zwiegespalten. Also hatten wir die Diskussion heute schon.
Deswegen frage ich.
Ich glaube, Solidarität ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Aber ich glaube auch, dass die Geduld in der Gesellschaft gerade halt brutal aufgebraucht ist. Und dass man viele Sachen nicht mit logischem Menschenverstand herrühren kann, sondern einfach auch auf die Angefressenheit und die emotionalen Hürden jedes Einzelnen auch gerade ein bisschen mehr Rücksicht nehmen muss.
Ja. Definitiv. Es ist einfach seit einem Jahr dieselbe Situation. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an wie es vor einem Jahr war, war ich 10-mal optimistischer, was den Sommer angeht, was die mittelfristige Planung angeht, war man noch so optimistisch, obwohl es da ja eigentlich gerade alles begonnen hat und teilweise noch viel schlimmer war, hat man trotzdem viel optimistischer in die Zukunft geschaut. Und jetzt ist es einfach nur noch, jetzt hat man so eine gewisse Resignation und sagt, ach, okay, wieder 2 Wochen länger, gut. Und dann, man plant gar nicht mehr, was für eure Branche, ich glaube, noch jetzt fast noch das Schlimmste ist, dass die Leute einfach aufgehört haben, mittel- bis langfristig zu planen. Und wir haben auch viel in unserem Freundeskreis viele, die Reisebüros haben, die in Reisebüros arbeiten, teilweise ihren Job verloren haben, Reisebüros schon zugemacht haben. Also ich glaube, dass die Reisebranche mindestens genauso hart betroffen ist wie die Kultur. Und dass es die Aussichtslosigkeit bei euch mindestens genauso so hart einschlägt wie bei uns in der Kultur, dass einfach keiner mehr, ich weiß noch, vor einem Jahr haben sie alle ihre Shows und Festivals und Konzerte verschoben und jetzt ist es einfach, ich glaube, jetzt wird es nur noch abgesagt und auf irgendwann vielleicht wieder, aber man sieht irgendwie kein Licht mehr am Ende des Tunnels und das ist schon sehr frustrierend. Siehst du den?
Ja.
Okay.
Jetzt Stand heute gibt es 5 Millionen Deutsche allein jetzt, die schon die zweite Impfung hinter sich haben. Das sind 5 Millionen mehr, als es noch im Januar der Fall war oder Anfang Januar, sagen wir mal.
Ja,
das heißt,
stimmt.
Also, das ist ein kleines Lichtlein, was da irgendwo flackert. Leider ist das Licht sehr klein im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt, wo einfach schon deutlich schneller geimpft wird. Aber rein theoretisch, diese 5 Millionen sind ja schon mal geschützt. Punkt. Und hoffen wir, dass in den nächsten Wochen und Monaten es noch deutlich mehr werden. Und dann denke ich, wird es irgendwann auch zurück zur Normalität gehen. Ja, soweit ich das jetzt, wir hatten hier den Bernd von Perukaville zu Gast und der sagt halt auch, dass sie es jetzt im Sommer vermutlich nicht halten können, aber jetzt Überlegungen anstreben, dass es auf den Herbst geschoben wird. Also von daher, selbst die großen Festivalplaner, nicht alle, aber einige zumindest versuchen es Richtung Herbst zu schieben, weil dann zumindest die Hoffnung da ist, dass es nicht 5, sondern vielleicht 20 oder 30 oder 40 Millionen Deutsche sind, die dann geimpft sind und dann vielleicht auch wieder auf Konzerte und Festivals gehen dürfen.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das stimmt schon auf alle Fälle. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir in eine gewisse Normalität, wenn man es so nennen kann, wieder zurückgehen. Und ich denke auch, dass wir uns dann, wenn 1-2 Jahre wieder vergangen sind und wir wieder in diesem normalen Wahnsinn sind, dass wir uns da wahrscheinlich oft positiv zurückkehren und sagen, weiß noch damals, da haben wir die Wochenenden so entspannt verbracht und jetzt ist wieder Termin hier, Termin da, Show hier, Show da und ist man wieder in seinem sogenannten Hamsterrad drin und wissentlich, dass es irgendwann wieder so ist. Also ich mache mir jetzt über meine berufliche Zukunft auch wenig Sorgen. Ich weiß, dass die Kultur überleben wird. Ich weiß, dass die Leute wieder auf Festivals und Konzerte gehen, sobald alles offen ist, dass diese ganze virtuelle Geschichte einfach keine Alternative ist. Und von daher genieße ich die Zeit so gut es geht jetzt und versuche mir relativ wenig Gedanken zu machen, wann das sein wird und wie das aussehen wird, sondern warte einfach ab. Und wenn es passiert, wenn jemand die Tür aufschließt und sagt, ich darf wieder raus, dann packe ich meinen Koffer und gehe. Und solange es zu bleibt, versuche ich hier irgendwie weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man jetzt machen kann.
Wohl wahr, das stimmt. Ja, viel mehr Alternativen gibt's nicht, das stimmt. Das heißt aber, du selber planst gar nicht mit dem Sommer irgendwie was?
Bei mir, wenn ich in meinen Kalender schaue, gehen die Shows so ab Mitte Mai, ist es wieder komplett bis Ende des Jahres voll. Aber ich sehe es absolut nicht realistisch. Also ich denke schon, dass es ein paar Shows geben wird. Ich habe ja noch den Vorteil, dass ich nicht so auf Deutschland angewiesen bin, dass ich würde sagen, 95% meiner Shows bis Ende des Jahres sind nicht in Deutschland. Mhm. Und für mich ist eigentlich nur das Reisethema relevant. So, sofern ich wieder reisen kann, ohne Quarantänebestimmungen. Ich meine, ich würde mich testen lassen, auf klar, ich würde mich vielleicht sogar impfen lassen, wenn das Grundvoraussetzung ist, um reisen zu dürfen. Aber obwohl das Thema Impfen auch relativ schwierig ist. Und von daher, wenn das möglich ist, bin ich da wieder dabei. Und aber jetzt nicht zu allen wilden Voraussetzungen.
Mhm. Verstehe. Ja, das ist aber auch interessant. Auch da wird ja, ich weiß gar nicht, Daniel, ob das jetzt dann auch bundesweit entschieden wird, ob es eine einheitliche Geschichte geben wird nach 13 Monaten. Aber unterm Strich ist es ja so, dass tatsächlich deutsche Urlauber, wenn sie jetzt gerade wieder nach Deutschland einreisen, wenn sie aus vielen Ländern zurückkehren, müssen sie in Quarantäne. Es sei denn, sie wohnen in NRW, da haben wir den Vorteil hier, in Nordrhein-Westfalen musst du halt nicht in Quarantäne. Und aber auch das, lustigerweise, wenn du, also am Wochenende habe ich noch mit ein paar Jungs gesprochen und die wussten das auch nicht. Die wussten, also selbst das weiß man nicht, wenn man aus NRW kommt. Also das ist dann schon schwierig, dass man heutzutage nicht die Informationen hat.
Genau, das ist schon gewollt. Dass, ich glaube, wenn es mehr wüssten, würden wahrscheinlich auch mehr reisen und das wäre ja dann wieder kontraproduktiv, zumindest aus Sicht. Aber das stimmt schon. Ich glaube, das größte Problem und was wahrscheinlich auch die Frustration der Leute auch so ein Stück bestimmt, ist einfach diese komplette Verwirrung, dieses heute so, morgen so und keiner weiß mehr so richtig. Jedes Bundesland macht kocht das eigene Süppchen und keiner weiß so richtig, was geht, was nicht, was darf ich, was nicht und ja.
Schwierig. Ja, gut. Super schwierig. Weißt du, wenn wir jetzt den Blick nochmal nach vorne richten und ob es jetzt in diesem Sommer ist oder im nächsten Sommer oder im Herbst, keine Ahnung, wenn du wieder Richtung Ibiza fliegst, vielleicht kannst du uns da nochmal, weil ja sehr, sehr viele reiseinteressierte Leute zuhören, vielleicht kannst du nochmal so deine besten Spots auf Ibiza irgendwie nochmal uns vorstellen. Ich habe mal gehört, es gibt irgendwo einen Sonnenuntergangsspot, wo irgendwie Trommler oder so unterwegs sind. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen, das habe ich selber noch nicht gesehen. Wo ist der beste Strand, wo ist das beste Restaurant? Vielleicht hast du mal so ein paar Tipps.
Also für Sonnenuntergänge ist natürlich San Antonio die touristische Alternative und auf der Seite, also da wo auch Smambo und Café de Mar ist und das sind ja auch Restaurant neben Restaurant, die eigentlich fast nur darauf ausgelegt sind, die Sonnenuntergänge zu sehen. Und das sind schon eigenartige Momente, wenn dann jeder Sonnenuntergang beklatscht wird am Abend, finde ich immer wieder sehr strange, wenn ich sage, okay, es ist, ich glaube, es ist keine Glanzleistung der Sonne, da irgendwie unterzugehen. Zumindest keine, die beklatscht werden muss. Aber das ist
das sind die gleichen Leute, die wahrscheinlich im Flugzeug klatschen, wenn sie gelandet ist.
Genau. Das sind aber vorwiegend Deutsche in Einheits-T-Shirt und ja, jedenfalls, wie gesagt, San Antonio, die Seite da, und da gibt's dann ziemlich, es gibt's auch noch einige so kleine Buchten, die dann mehr auch so Hippie-Plätze sind, die etwas ruhiger, wie du schon sagst, so mit Trommelmusik, und da habe ich auch schon einige gesehen, die da wirklich ganz entspannt den Sonnenuntergang genießen. Also Sonnenuntergänge sind da wirklich wunderschön. Da die Wettervoraussetzung, würde ich sagen, 6 von 7 Tagen auch perfekt ist. Und Strände gibt's, sollte man sich vielleicht fern von diesen Bekannten halten, weil die sind meistens gerade die Hauptsaison ist ja Sommer, die sind meistens überfüllt. Und ich weiß gar nicht, ob das Ses Salinas, nicht, dass ich jetzt mit Mallorca verwechsel, da wo auch das Salzabbaugebiet ist, relativ im Flughafennähe, da sind wirklich schöne Strände, etwas schwieriger hinzukommen, aber etwas steiniger. Dann Restaurant gibt es es war vor Jahren mal ein Geheimtipp, der heißt Fish Shack und der ist auch relativ schwierig zu finden, kommt man fast nur mit dem Auto hin und fährt dann auch über so Holpersteine. Also wenn man irgendwann denkt, die Straße ist zu Ende, muss man noch 300 Meter weiterfahren. Und mit direkt am Strand, die Tische sind so wirklich in die Steine reingestellt und wunderschön. Und das sind so die geheimen Plätze. Was Hotels angeht, bin ich mittlerweile ein Fan von Hotels, die vielleicht etwas mehr ins Landesinnere gehen, die dann vielleicht an die Berge hochgehen, wo man einen wunderschönen Blick dann über die Stadt und weil da ist es viel, viel ruhiger. Ich bin jetzt kein Fan ich verstehe das, wenn ihr zu viert übers Wochenende, klar, da ist es Hardrock-Café oder Pascha, es ist völlig legitim, weil dort fliegt die Kuh, da will man hin. Aber wenn ich mit meiner Frau fahre, mir zum Beispiel zum Closing, kommt sie immer jedes Jahr mit. Und da haben wir dann über die letzten Jahre, dann sind wir immer mehr ins Landesinnere, haben uns dann in Hotel mit drei, ich glaube, die hatten nur vier oder fünf Zimmer, in Pool und Blick über die übers Meer und über die Stadt Ayvisa, und das ist dann wirklich richtig ruhig. Da passiert auch tagsüber, weil die meisten dann tagsüber entweder schlafen oder am Pool liegen, ist es richtig ruhig und zum Entspannen perfekt.
Mhm. Lieblingsclub auf der Insel?
Lieblingsclub ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt wahrscheinlich High sagen, was vorher das Space war. Also genau, angefangen da zu spielen habe ich im Space und jetzt heißt es ja High. Und genau gegenüber vom, wie heißt es?
Ich weiß nicht.
Ushuaia. Genau, ja, es ist genau auf der anderen Straße. Es gehört zum Ushuaia und Ushuaia endet ja, wie du es schon sagst, um 12 und High öffnet dann auf der anderen Straßenseite. Und das ist das alte Space. Und da habe ich noch die letzten zwei Jahre auf dieser Space-Terrasse, auf dieser berühmten gespielt. Und das war schon, das hatte schon noch so eine Magie, ja, die sie aber ganz gut mit rübergenommen haben, muss ich sagen.
Ja, da merke ich wieder, wie alt ich bin. Also ich war früher auch, ich habe gerade überlegt, das ist jetzt fast 20 Jahre her, dass ich das erste Mal auf Ibiza war, und da war ich halt auch war ich auch in mehreren Clubs, und Space war dann schon irgendwie einfach, wie du schon gesagt hast, das hatte eine gewisse Magie. Also das war wirklich so geil. Dann auch tagsüber, also ich glaube, früher war das gefühlt 24 Stunden offen und dann bist du irgendwie, ich weiß noch, sonntags gab es irgendwie so eine Veranstaltungsreihe, bist du irgendwie morgens hin und zum Frühstücken quasi schon am Tanzen gewesen, und dann wenn die Flugzeuge, weil dann die Einflugschneise ja direkt da drüber war, und dann sind die Flugzeuge immer so über dieses Dach geflogen, was so, wie nennt man das so nochmal? Das war kein festes Dach, sondern es war einfach nur so... Ja, ja.
Wellblech?
Ja, nein, nicht Wellblech, sondern im Endeffekt so lichtdurchflutetes.
Wie so eine Markise, die man aufziehen
so
eine, kann.
Ja, wie so eine Markise, ja, genau. Dann haben halt alle die Hände ausgestreckt, haben nach oben gejubelt, weil dann quasi der nächste Flieger gerade gelandet ist, und so wurden dann die neuen Touristen dann quasi begrüßt. Das war unfassbar geil. Ja.
Da wurde das Kerosin eingeatmet und
ist geil gewesen.
Und alle waren gut drauf.
Ja. Ja, aber das ist schon, also es gibt da so unterschiedliche Spots. Mir fällt noch eine Geschichte ein, und zwar, weil ich früher auch großer Fan von diesem El Divino, das, was in Ibiza Stadt war. Und das ist jetzt das Leo. Ich weiß nicht, ob du das kennst und ob du da mal warst. Also das wurde uns empfohlen, dass wir an diesem Wochenende dann auch mal dorthin gehen. Das ist aber schon ein sehr versnobter Laden. Relativ älterem Publikum. Und da hieß es dann, dass wir haben da irgendwie über Kontakte einen Tisch bekommen, und dann war es, glaube ich, so Mindestverzehr pro Person 150 Euro oder so, wo wir fünfmal überlegt haben, ob wir das machen, haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir einmal hier, wir werden wahrscheinlich auch nicht so oft mehr jetzt nach Ibiza fliegen, und dann komm, machen wir das. Dann haben wir für 150 Euro pro Person da so einen Tisch gebucht. Und dann sind wir da angekommen, da war ich richtig angepisst, weil wir hatten den allerletzten Tisch hinten in der Ecke so, und dann dachte ich so, ja geil, okay, jetzt musst du viel Kohle zahlen, und dann guckst du dir die Karte an und denkst, das darf nicht wahr sein, weil dann hast du für 150 Euro, also da war auch Essen drin, aber da hast du halt gefühlt, weiß nicht, Brot als Vorspeise mit Aioli gehabt, dann hast du irgendwie ein Hauptgericht, ein Eis als Nachspeise und eine Flasche Wasser, und dann waren die 150 Euro schon weg, also so teuer war einfach der ganze Drops. Und Ich habe mir gedacht, weil da gab's also auf der Karte gab's Champagnerflaschen, solche Preise habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, für 60.000 Euro eine Flasche oder so, für 80.000 Euro ist kein Scheiß. Und ich dachte so, wer kauft denn so und so? Und dann am Ende, also als die Party im Gange war und wir dann mal unseren Platz hinten in der Ecke verlassen haben und dann Richtung Toilette gegangen sind oder so, bist du halt so quer durch diese Location gegangen mit besseren Tischen und da hast du nur die fetten Champagnerflaschen gesehen und dann hast du ja auch gedacht, ey, was ist das für ein Laden? Also unfassbar, wie man einfach Geld raushauen kann. Also es war, ich will jetzt nicht gegen den Laden bashen, das war auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre, war auch ein cooler Abend, gar keine Frage, aber ja, habe ich dann auch einmal erlebt und so viel zu dem Thema, ja genau, so viel zu dem Thema, die Angestellten auf Ibiza müssen jetzt zur Suppenküche, ja, weil sie irgendwie keine Touristen haben und parallel in Normalbetrieb hauen die Touristen sich da Champagnerflaschen für mehrere 10.000 Euro in den Kopf. Also,
aber ich glaube, leider sind die Angestellten da, die die am wenigsten davon profitieren, sondern das sind dann die großen Investoren und aber es gibt ja noch wirklich richtig viele, ich meine, wird jetzt nicht regionale Plätze, aber es gibt noch viele Restaurants, die preislich noch human geblieben sind. Natürlich hat sich in den letzten Jahren, ich sehe es ja gerade an Hotelpreisen, da war ja wirklich dann teilweise 300, 400, 500 Euro für ein 2-3 Sterne Zimmer die Nacht, also zur Hauptsaison. Das wurde ja dann in den letzten Jahren immer krasser und wo ich mir dann auch dachte, wer zahlt das noch? Und man hat aber schon gemerkt, dass die Leute dann, dass die Urlaube der Leute da immer kürzer wurden. Dass es am Anfang waren die eine Woche da, jetzt wurden es dann nur noch so 4 Tage, teilweise dann nur noch eine Nacht, weil es einfach so teuer geworden ist, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann. Und da muss man dann schon sehr suchen. Und auch, ich meine, Ushuaia oder Hai, da bist du ja auch mit einem Wasser oder einem Bier 8 Euro oder sowas. Und ich weiß noch, dass ein Freund von uns, ich habe da aufgelegt und wir sind da als allererstes, ich glaube, es war im Pascha, sind wir ins Pascha und es hatte noch gar nicht auf, wir waren die Ersten und er war völlig euphoriert und meinte, Jungs, ich lade euch jetzt auf einen Gin Tonic ein und hat er uns, ich sage, du brauchst nicht machen, ich krieg hier die Getränke umsonst. Also nee, mache ich und ich danke dir, dass du mich hier mit rein und hat irgendwie 3 Gin Tonic und war da irgendwie 55 Euro los und sein Gesicht ging da so runter und dachte, okay, jetzt verstehe ich das. Und Also du kannst das wirklich nur machen, wenn du willst, wenn du dir das auf natürlich leisten kannst. Und das, da darf man auch, glaube ich, gar nicht darüber nachdenken, was der Einkaufspreis für so eine Flasche Bier da am Abend ist, die da für 8 Euro. Aber auf der anderen Seite, die müssen ja in der Saison, sozusagen in diesen 4 Monaten, müssen die ja ihren kompletten Jahresumsatz machen. Und das funktioniert rein wirtschaftlich ja nur, wenn du das so. Und am Ende gehören auch immer 2 dazu. Jemand, der's, wenn es genug Abnehmer gibt und es ist jedes Wochenende voll. Und wie du es schon mit diesen Flaschen sagst, du siehst ja auch, wie dann teilweise um 4, um 5 die Leute aus den Clubs kriechen. Also die werden da nicht nur sich 4 Wasser bestellt haben. Also der Absatzmarkt ist da.
Wir schon. Wir 4, als wir da waren, wir haben da nur Wasser getrunken, weil der Rest so teuer war in diesem Club da. Ja. Ja, der Markt ist da. Daniel, erinnerst du dich noch an unseren Las Vegas Trip? Da haben wir
eine
auch
Runde Bier.
Ja. Eine Runde Bier. Da gab's
Heineken.
Ja, genau. Da gab's wollten wir irgendwie 6 Bier wollten wir an der Theke holen im Club halt auch. An dem Abend hatte glaube ich David Guetta aufgelegt. Kann man ja drüber streiten, auf jeden Fall waren wir da. Und da war es dann so, dass wir irgendwie, also mein Bruder wollte mit mir dann irgendwie zur Theke gehen, dann haben wir die Jungs gefragt, 6 Bier, okay, gut. Und dann sagte Daniel, wie viel, wir haben jetzt $100, reicht das? Und dann haben wir kurz nachgerechnet und haben gemerkt, ja, reicht. Und dann haben wir uns den ganzen Abend oder eigentlich bis heute darüber lustig gemacht, dass wir überlegt haben, ob für 6 Bier $100 reichen. Und das war realistisch, dass man das einmal kurz berechnen muss. Und im Endeffekt hast du, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, Daniel, $12 oder so bezahlt.
Nicht viel.
Auf jeden Fall für eine Dose Heineken. Du hast eine Dose 33. bekommen. Du hast nicht mal irgendwie Fassbier bekommen oder sonstiges, sondern du hast einfach eine kleine Dose Heineken bekommen und musstest überlegen, ob für 6 Dosen $100 reichen. Also klar, aber auch eine Ausnahme. Also nicht, dass man jetzt, nicht, dass du jetzt Tino ihren falschen Eindruck kriegst. Das sind so die Highlights der letzten 10 Jahre gewesen, so was Preise angeht. Und
das stimmt schon. Aber USA ist schon nochmal ein anderer Schnack. Also ich glaube, Alkohol ist da ja generell unfassbar teuer. Ich glaube, es ist auch gewollt, um die Leute vielleicht auch so ein bisschen weiß nicht, ob da irgendwie eine Alkoholsteuer drauf ist, aber jedenfalls ist es schon sehr teuer, um die Leute da auch so ein bisschen fernzuhalten von. Von daher.
Ja. Aber es ist ja auch teilweise, glaube ich, auch einfach mittlerweile Marketing. Also es ist ja nicht nur in dem Business, sich auch jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen mit aus Spaß mit Kleidung beschäftigt, wenn dann irgendwelche Pullover mittlerweile im Netz irgendwie für 4.000 Euro gehandelt wird und man ja einfach weiß, selbst in der Herstellung, wenn es von den hochausgebildeten Näherinnen dieser Welt zu guten Tagespreisen gemacht wird, dann ist da halt eine Marge von 1.000% dran. Und das ist, glaube ich, auch was. Also wir würden jetzt, glaube ich, nicht über ein Bier in Split in Kroatien für 50 Cent gerade hier im Podcast sprechen. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen den Flair aus, dass man gewisse Sachen erlebt, wo man sagt, ach, komm, machen wir jetzt einfach mal. Wenn wir schon hier sind, dann gönnen wir uns das auch. Genauso wie man sich dann auch die Ticketpreise gönnt und auch Tino nicht falsch verstehen. Ich glaube, auch die DJs mit ihren Gagen haben da auch einen gewissen Anteil dran. Was, ich weiß es nicht, man hört es ja nur, was dann teilweise für 90 Minuten Set verlangt wird. Und dann ist das, glaube ich, eine Spirale, aus der man dann auch schwer rauskommt.
Definitiv. Also die DJ-Gagen sind ja schon, haben sich ja schon krass entwickelt in den letzten Jahren. Und aber selbst da gehören ja auch zwei dazu. Jemand, der es fordert auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leute, die es bezahlen. Und natürlich stehen da Brands dahinter und ob das Bierbrands sind oder Getränkemarken, die das dann auch mitfinanzieren. Und am Ende, wie du es schon sagst, ist ja auch so dieses bei diesen Brands, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wir reden jetzt über diese Marken und unterhalten uns drüber und das ist am Ende genau dieses Marketing, was die ja wollen. Und von daher, ob das die große Champagner-Marke ist, die da, wo jeder sagt, auch irgendwann gönne ich mir mal so eine Flasche Möd und von daher ist das, das ist alles Marketing und am Ende ist es bei uns DJs oder in der Musik genauso. Das ist, ich finde es auch immer schwierig, dass dann auch gerade DJ-Gagen werden ja ganz oft dann so runtergerechnet auf 90 Minuten und im Endeffekt wie auf einen Stundenlohn gebrochen. Das ist glaube ich auch so typisch deutsch, dass es dann immer gleich irgendwie in so auf einen Stundenlohn runterbrechen muss und dann Vergleich mit anderen. Aber im Endeffekt hat der DJ ja auch, wie viele Jahre hat er gebraucht, genauso wie diese Klamottenmarke, wie viele Jahre hat es gebraucht, um dorthin zu kommen? Also der Klamotten, der Designer hat ja auch nicht heute angefangen und morgen 4.000 Euro Pullover verkauft, sondern es ist am Ende die Marke, die man bezahlt. Und wenn, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, ich glaube, wenn, ich habe jetzt 2004 angefangen, mich selbstständig zu machen, und ich würde schon sagen, dass ich vielleicht frühestens vor 2 Jahren zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben habe. Wenn ich seit 2004 alles, was ich investiert habe, Zeit, Geld, da waren die ersten 10, 15 Jahre definitiv ganz tief rot. Und ob sich das irgendwann amortisiert. Natürlich, wenn man es wirtschaftlich sieht, muss es sich amortisieren irgendwann, aber genauso wie ihr euren Job wahrscheinlich auch aus Leidenschaft macht und natürlich müssen Rechnungen bezahlt werden, aber die ersten 15 Jahre waren für mich definitiv überhaupt nicht wirtschaftlich. Aber es hat mich auch nicht interessiert. Ich war glücklich und mich hat das, was ich gemacht habe, glücklich gemacht. Und von daher natürlich schmunzle ich jetzt auch über Gagen, die ich höre, ob die dann realistisch sind. Da wird ja auch viel stille Post betrieben und dann wird noch eine Null dran gehangen, weil es spannender klingt. Aber es hat sich definitiv schon ganz, ganz schön nach oben entwickelt.
Ja, ich überlege gerade noch Vergleiche zu ziehen mit hier diesen Fußballprofis, wenn man das, ich habe hier jetzt in Dortmund jemand, der mit den jungen Profis trainiert regelmäßig und die wirklich noch in der Jugend sind, die haben eigentlich keine normale Jugend, sondern die werfen jetzt schon eigentlich ihre Jugend weg, um dann eventuell irgendwann mal erfolgreich zu sein. Und dann gibt's ja auch schnell die Vorwürfe, ja, ihr seid ja Fußballprofis, ihr verdient zu viel und so. Und dann, wie du schon gesagt hast, man muss das immer in Relation sehen. Vielleicht ist bei Fußballprofis tatsächlich ein bisschen zu hoch mittlerweile, da kann man echt drüber streiten, bei manchen Summen, die da gehandelt werden. Aber im Endeffekt ist es ganz normal der Markt, der Angebot und Nachfrage. Und
definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass es für den Menschen gesund ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du als junger Spieler mit 18, 20, dafür solche Unsummen zu einem Verein gehst, das muss ja auch so ein Druck sein, den du musst ja liefern. Und der Druck kommt ja dann von allen Seiten. Und also ich möchte für kein Geld der Welt möchte ich dann in dieser Situation stecken. Und es gab ja Sebastian Deisler zum Beispiel damals so ein, eins der Beispiele, die dem Druck einfach nicht standhalten konnten, die, die dem nicht gewachsen waren und die da einfach das Spiel auch nicht mehr mitspielen konnten. Und das, ich glaube, dass es kein Geld der Welt ist es wert, da irgendwie sein Leben so wegzuwerfen.
Definitiv. Und ich glaube, dass das sogar schon viel eher als mit 18 anfängt. Also ich krieg's hier mit bei 14-, 15-Jährigen, die dann entsprechend wirklich einfach ihren Fokus komplett drauflegen und eigentlich kaum Zeit für Freunde oder Sonstiges investieren, um dann einfach wieder noch Spezialeinheiten irgendwie zu absolvieren, um dann irgendwie noch stärker zu werden, noch besser zu werden und so weiter. Also die haben Mindset, das ist schon so professionell. Vielleicht schaffe ich das irgendwann auch mal, aber ich habe es jetzt noch nicht hinbekommen, so professionell zu sein. Also unglaublich. Ja. Wie ist das?
Ich finde es aber auch super. Also ich finde es super, dass das Leute da so so fokussiert sind und so einfach diesen Willen haben. Und es ist ja auch, ich merke das ja auch in meiner Branche und es ist, ich habe auch dieses Gespräch oft mit meiner Frau, dass das, um erfolgreich zu sein oder der Grund, warum man vielleicht erfolgreicher ist, wie viele andere, die da mitmischen, ist einfach, dass man vielleicht diese 3-4 extra Meter mehr geht, dass man, wie so schön selbst und ständig, das Wort schon sagt, dass man einfach nicht nach 8 bis 10 Stunden aufhört und sagt, okay, auch wenn das vielleicht für einen selber und für die Gesundheit und für die Psyche und für die Balance des Privat-Geschäftslebens wahrscheinlich besser wäre, aber wenn man einfach diese Meter mehr geht und diesen einfach nie aufhört, weiterzudenken und in die Zukunft zu denken, ich glaube, nur dann kann man wirklich erfolgreich werden. Mit Talent alleine Es gibt einfach in jedem Bereich zu viele, die da mitmischen und man muss sich immer wieder weiterentwickeln und kreativ bleiben und sich aber selber nie verlieren und ich glaube, das ist das Schwierigste.
Und wie ist das mit dem Thema, du sagtest gerade irgendwie Gesundheit, das ist ja auch gerade bei so einem DJ-Leben extremst herausfordernd. Also auf der einen Seite die ganze Zeit unterwegs zu sein, wie du es gerade erzählt hast, dass deine Jungs dann auch gesagt haben, boah, das war schön, aber mach mal ruhig ohne uns das nächste Mal, weil das einfach so stressig war, da irgendwie durch die Welt zu jetten. Wie hältst du dich dann fit und gesund? Weil ich glaube, das ist ja in deinem Beruf einfach nochmal viel, viel wichtiger, weil es einfach viel intensiver ist.
Ja, es ist definitiv. Also ich glaube, ich habe das auch in den letzten Jahren lernen müssen. Zum einen diese mentale Fitness, sich nicht mehr wegen Kleinigkeiten verrückt zu machen. Ich weiß noch, die ersten Jahre, da kam auch wirklich so der Deutsche in mir wieder vor, wenn irgendwas nicht super organisiert und geregelt und gerade wenn man zum Beispiel in Südamerika, um da wieder zurückzukommen, wenn man dort reist, muss man einfach damit leben, wenn der Fahrer, der einen abholt, sagt, ich bin in einer halben Stunde da, heißt es noch lange nicht, da kann man sich erstmal ordentlich zurücklehnen und sagen, okay, wenn er heute kommt, ist cool, ansonsten nehme ich mir ein Taxi. Früher bin ich nach 35 Minuten super nervös geworden und nach 40 war ich schon fast angepisst und da habe ich mich jetzt schon sehr, sehr zurückgelehnt und sage, okay, es ist, wie es ist. Es gibt Dinge, die man einfach nicht beeinflussen kann. Flugverspätungen, Flugcancellations. Es gibt einfach Sachen, was höhere Gewalt ist, die man nicht beeinflussen kann. Und das, ich glaube, damit fing es bei mir auch an, dass ich mich im Kopf entspanne. Und natürlich auch gesundheitlich sollte man sich schon fit halten. Also ich habe zum Glück habe ich nie den Hang zu irgendwelchen Drogen oder sowas. Also ich bin damit nie in Berührung gekommen. Trink auch, seitdem ich richtig viel reise und auf Tour bin, fast kein Alkohol mehr. Und das hilft schon, weil man wird ja nicht, ich bin jetzt über 40 und ich merke schon so mit 25, sag mal, bis 30 war alles noch okay. Da konnte man zwei Nächte am Stück spielen und Montag war irgendwie alles normal. Jetzt hängt das schon 3-4 Tage nach und habe dann irgendwann gemerkt, umso mehr ich mich um mich selber kümmere, einfach schlafen, wann ich schlafen kann, auch wenn ich vielleicht zum ersten Mal in der Stadt bin und dann mir vielleicht auch die Stadt anschauen könnte, ziehe ich es dann doch meiner Gesundheit vor, lieber noch 1-2 Stunden zu schlafen oder Jetlag versuchen zu überstehen und dann sportlich sich fit zu halten auf den Touren. Essen ist total wichtig. Also ich finde, es ist mit das Schwierigste, gesund zu essen, gerade auf Flughäfen. Das ist ab dem Punkt, ich habe vor vor 4 Jahren oder 5 Jahren habe ich eine Diät gemacht, bei der ich glaube am Ende 15 Kilo abgenommen habe. Und da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie schwer es ist, auf Flughäfen sich gesund zu ernähren, weil Flughäfen irgendwie zu 90% nur aus Fastfood und Sachen bestehen. Und das ist da, das hat mich schon einige Nerven gekostet, sich da auf Reisen gesund zu ernähren. Und das ist mir wirklich bewusst geworden, wie schwierig das ist. Ja. Und aber irgendwann kennt man seine Ketten, weiß, wie die Abläufe das sind. Und ja, mittlerweile vermisse ich sogar Flughäfen. Also ich weiß, es war letztes Jahr so, dass ich letztes Jahr im Sommer dann, nachdem ich glaube 4 Monate oder 5 Monate zu Hause gesessen habe, dann nach Italien geflogen bin und ich war glaube 1 Stunde eher, was ich sonst nie bin, am Flughafen, um einfach wieder diese Flughafenatmosphäre zu genießen und weil man irgendwie auch gar nicht mehr so in der Routine war und dachte, okay, bevor ich den Flug verpasse, man weiß ja nicht, und normalerweise so 3 Minuten vor Gate Closing ganz geschmeidig noch auf dem Flughafen, weil irgendwie, wenn man jedes Wochenende reist, kriegt man dann auch so eine gewisse Routine. Man kennt die Flughäfen, man kennt die Wege von Gate X zu Gate Y und aber letztes Jahr, selbst nach 5 Monaten, war das wieder wie am Anfang. Und ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich jetzt wieder reise. Wahrscheinlich werde ich die Hälfte vergessen zu packen und wie ein Amateur da wieder auf Tour gehen.
Ja, hoffentlich kommt die Zeit schneller, als wir uns das gerade alle vorstellen können. Also, aber ja, interessant auf jeden Fall, was du sagst. Und das durften wir jetzt in den letzten Jahren auch erleben, weil unser Business ist ja dann auch von Hobby zum Professionellen gewachsen und umso wichtiger, oder man hat es einfach gemerkt, wie wichtig es ist, guten Schlaf zu haben, gute Ernährung, Sport zu machen und so weiter. Also Ausgleich zu dem Wahnsinn, der so im Beruf dann auf einen wartet. Und von daher ja, kann ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und bei den Flughäfen habe ich die Erfahrung gesammelt, dass es tatsächlich, also guck dir den, wie sagt man das, den durchschnittlichen BMI der Bevölkerung in dem jeweiligen Land an und du siehst, wie die Küche am Flughafen ist sozusagen. Also ja. Wenn du jetzt Richtung Asien schaust, finde ich, gibt es viel, viel mehr Angebote von gesunderem Essen, als definitiv, wenn du jetzt Richtung USA schaust zum Beispiel. Also das ist tatsächlich gut. Hilft jetzt einem nicht, wenn man nach Ibiza fliegt, aber dann brauchst du, wenn du nach Ibiza fliegst, brauchst du vielleicht auch nicht unbedingt am Flughafen was essen. Da kannst du dir theoretisch noch das Butterbrot zu Hause einpacken. Also das passt dann noch alles. Ja.
Das stimmt. Also Asien ist sowieso was Essen angeht, ist, ich würde sagen, schon eine meiner Lieblingsküchen und gerade die Thai-Küche, da hast du recht, selbst auf Flughäfen sind die unfassbar flexibel und gut ausgestattet da, ja. Essenstechnisch. Ja.
Gut, okay, Tino. Wir sind jetzt schon ein bisschen über die Zeit, aber das hat halt einfach mega Bock gemacht, mit dir in deine Welt einzutauchen und mit dir über das Erlebte zu sprechen. Und bei uns ist so, dass wir zum Ende des Podcasts immer nach einem Tipp aus der Heimat fragen, weil Daniel und ich Corona-konform eines Tages dann auf eine große Deutschland-Tour aufbrechen und dann würden wir auch sehr gerne in Dresden vorbeifahren. Und was genau sollen wir dann da sehen, essen, gucken? Keine Ahnung, was sollen wir machen?
In Dresden gibt's, Dresden ist eine Touristenstadt und da gibt's unfassbar viel. Also in meinen Augen ist Dresden mit einer der schönsten Städte Deutschlands. Liegt jetzt nicht nur daran, dass ich hier lebe und aufgewachsen bin, sondern ich habe nun viele Städte gesehen und das ist wirklich mein Empfinden. Es ist die perfekte Balance. Es ist nicht zu groß, nicht zu, zu großstadtmäßig. Wir haben eine wunderschöne Altstadt mit der Frauenkirche. Also die Altstadt ist auf alle Fälle was ich sehr empfehlen kann, weil auch der Vorteil ist, dass alles fußläufig ist. Also man kann eigentlich alle wichtigen Gebäude und historischen Gebäude zu Fuß erreichen an einem Tag. Wer eher auf Natur steht, ist die Sächsische Schweiz definitiv direkt in der Nähe sehr, sehr zu empfehlen. Das sind ja so die zwei Sachen. Und wer vielleicht etwas leben und es etwas bunter will, gibt es so einen Stadtteil, der ist die Neustadt. Da gibt es dann ganz viele Restaurants, Bars. Da tobt das Leben. Und ansonsten sind wir alles, was Elbnähe ist, Elbwiesen, sind wir super aufgestellt.
Okay, und wo, wenn wir dann da sind, ich bin dann auch mal relativ schnell hungrig, wo meinst du, sollen wir mal einkehren?
Es gibt natürlich ganz viele Touristenrestaurants in der Innenstadt, die ich jetzt weniger empfehlen wollte. Es gibt ein Restaurant, das heißt Stresa, Und zwar ist eine sehr regionale, lokale Küche und die auch, wo alles frisch gekocht wird, wo alles saisonal gekocht wird. Und das ist eins unserer Lieblingsrestaurants. Und da waren wir vor Corona eigentlich fast, ja, ich würde sagen, 2-3 Mal im Monat. Und jetzt bestellen wir auch, die liefern zum Glück. Und da bestellen wir auch sehr, sehr oft. Und das ist so, das ist mittlerweile fast jedes zweite Wochenende so ein bisschen unser Highlight am Wochenende, um einfach so noch so ein bisschen Abwechslung, selbst auf dem Teller noch so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Und genau, Stresa ist so das Restaurant für mich.
Alles klar, komm mit auf die, ja,
gut, ich hab gerade gesagt.
Ich freue mich schon. Daniel, wir müssen noch einen Termin finden. Wir müssen schauen. Ich glaube, mittlerweile eine Woche oder 2 Wochen sollen wir einplanen.
Ja. Tino hat gerade gesagt, die Stadt tobt. Deswegen, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Oh, okay, dann sollst du 2 Wochen ist schon...
Ja, du hast das Wort toben benutzt. Deswegen dachte ich mir, okay, bis das wieder in Dresden der Fall ist, haben wir noch ein bisschen Zeit.
Die Stadt tobt? Habe ich das wirklich so gesagt? Okay, ja, nee, das ist eigentlich nur ein Stadtteil, der tobt. Aber er tobte, aber jetzt immer noch tobt. Ich bin ja jetzt aus dem Alter raus, wo ich mich mit tobenden Menschen umgeben möchte. Ich bin jetzt eher so bei den, bei den gemächlichen, entspannten, Walking-Stöcken ausgestatteten Menschen, ja.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn wir demnächst alle wieder in Clubs gehen können und so weiter, ob wir dann unseren Gehstock wieder zur Seite legen und wir dann entsprechend wieder mit dem Glas in der Hand auf der Tanzfläche stehen und kopfnickend die Party feiern.
Ich bin fest davon überzeugt.
Ich auch. Also Tino, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. War sehr angenehm, hat super viel Spaß gemacht. Und auf bald und auf dass du relativ schnell wieder Flughafen Luft schnuppern kannst und demnächst wieder irgendwo auflegen darfst und vor dir eine Meute begeisterter Leute steht.
Das hoffe ich auch, ja. Ja, wie gesagt, danke für die Einladung und ihr seid in Dresden jederzeit willkommen, auch ohne tobender Meute.
Danke, gerne. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.